Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des Cortices-Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner und ich freue mich sehr, Sie heute wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Das heutige Thema ist ebenso kontrovers wie wichtig. Es geht um die kaum vorhandene Trennung zwischen dem deutschen Staat und den Kirchen. Ein Thema, das aktueller kaum sein könnte und uns alle betrifft. Zu diesem Gespräch haben wir einen besonderen Gast eingeladen, Helmut Ortner. Ein vielfach ausgezeichneter Autor, Journalist und Publizist, der sich seit Jahren mit gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzt. Einige von Ihnen kennen vielleicht bereits seinen Vortrag beim Bund für Geistesfreiheit Fürth, der ebenfalls hier auf diesem Kanal veröffentlicht wurde. Schon dort wurde dieses Gespräch angekündigt und wir freuen uns, dass wir es heute endlich veröffentlichen können. Helmut Ortner spricht in seinem neuen Buch »Das klerikale Kartell – Warum die Trennung von Staat und Kirche überfällig ist« über historische und aktuelle Fehlentwicklungen, Privilegien und Einflussnahmen der Kirchen, die er als verfassungswidrig und undemokratisch einstuft. Stefan Angene wird heute mit Helmut Ortner über dieses Thema sprechen und versuchen, Licht in die oft unübersichtliche Verflechtung von Staat und Kirche zu bringen. Ich lade Sie herzlich ein, uns auf dieser spannenden Reise zu begleiten und wünsche Ihnen wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Stefan Angene. Das Thema heute wird die mangelhafte oder kaum vorhandene Trennung zwischen dem deutschen Staat und den Kirchen sein. Ich freue mich sehr, dass wir für dieses Gespräch den Autor, Journalisten und Publizisten Helmut Ortner gewinnen konnten. Hallo Herr Ortner, herzlich willkommen.
Ja, ich grüße Sie, danke für die Einladung.
Bevor wir in das Thema tiefer einsteigen, will ich Sie kurz mit ein paar Sätzen vorstellen. Ihre Vita, die ist ziemlich beeindruckend und beeindruckend lang vor allem. Ich beschränke mich auf das Wichtigste. Sie haben Sozialpädagogik und Kriminologie in Darmstadt studiert und dann soziale Projekte in Gefängnissen begleitet und auch als ehrenamtlicher Bewährungshelfer gearbeitet. Später haben Sie als Journalist bei verschiedenen Magazinen gearbeitet, teilweise auch als Chefredakteur. Sie haben die Gestaltung und Konzepte von mehr als 100 Magazinen und Zeitungen überarbeitet und wurden vielfach dafür ausgezeichnet. Nebenbei haben Sie über 20 Bücher geschrieben und veröffentlicht, die in über 14 Sprachen übersetzt wurden. Bei Amnesty International sind Sie auch noch Mitglied und seit 2018 im Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung. Täuscht der Eindruck oder müsste der Tag bei Ihnen mehr als 24 Stunden haben?
Nein, komme ich gut damit zurecht, hört sich alles irgendwie voluminös an, aber ich bin gelernter Schriftsetzer, habe also einen anständigen Beruf gelernt, bin dann zur Hochschule von Gestaltung, danach kam erst die Sozialpädagogen, die Kriminologie und wenn Sie die Zeitschriften und Zeitungen ansprechen, hört sich auch wieder sehr breit an. Ich habe 25 Jahre nach meiner Tätigkeit als Chefredakteur, man nennt es relaunched, Tageszeitungen, Magazine, Fokus, Cicero, kennen Sie vielleicht, aber auch Tageszeitung, Frankfurter Rundschau, journalistisch und visuell versucht, ein Stück marktgerechter zu machen. Und das ist mir gelungen, das einigermaßen, ja, ich will nicht sagen erfolgreich, aber einigermaßen ordentlich hinzubekommen. Und das habe ich 20 Jahre gemacht und habe dann geendet vor 5-6 Jahren und als ich zu der Giordano-Bruno-Stiftung kam, habe ich gesagt, jetzt kommt die ganz große Herausforderung, jetzt schenkst du denen ein Magazin, das machst du, das entwickelst du, lässt es drucken und präsentierst das dem Vorstand wie eine Wundertüte und der Name ist Bruno und heute sind alle damit ganz zufrieden.
Ja, das habe ich auch gesehen, das Bruno. Ja, das kann man sich sogar kostenlos zuschicken lassen,
so wie ja,
ich das
gesehen habe. Ja, es ist sehr beliebt. Das ist eigentlich so ein Jahresmagazin. Die Absicht war, dass ein Magazin sehr wertig sein muss und nicht zum Wegwerfen aus dem Briefkasten geholt. Da entscheidet sich, was mache ich mit so einem Magazin. Wir kennen das alles von den Krankenkassen, die da kommen. Die werden draußen noch sofort entsorgt. Das kann sich die Stiftung gar nicht leisten, sondern die soll informativ, ich will nicht sagen unterhaltend, aufklärend, perspektivisch, reflektierend sein. Und sie ist sehr hochwertig, mittlerweile in einer hohen Auflage. Und alle sind, schätzen das. Und ja, es macht mir eine Freude, dass es auch so funktioniert.
Ja, toll. Das ist, klingt super. Heute wollen wir in dem Gespräch ja mal einige Themen anschneiden, vor allem das Verhältnis vom deutschen Staat und den Kirchen und vielleicht sogar mit Religionen allgemein. Sie haben ja jetzt im März, glaube ich, kam Ihr Buch raus mit dem Titel »Das klerikale Kartell – Warum die Trennung von Staat und Kirche überfällig ist«. Wollen Sie vielleicht mal kurz erläutern, worum es Ihnen dabei geht und was Sie eventuell am Verhältnis von Staat und Kirchen stört?
Also man könnte es sozusagen vorweg schon auf den Punkt bringen. Mich stört, dass hier ein Verfassungsbruch vorliegt, der beinahe jetzt über 100 Jahre so existiert. Schon die Weimarer Verfassung und dann die Übernahme unseres Grundgesetzes sieht vor, dass es eine Trennung von Kirche und Staat gibt. Das heißt, es geht gar nicht um die Zurückdrängung von Religion und Gott. Das ist Privatsache, das ist Menschenrecht, das ist Grundrecht. Sondern es geht einfach um eine Trennung von Kirche und Staat. Dazu kann man sagen, mein Plädoyer ist ja, jeder kann in einer Demokratie, in einer offenen Gesellschaft sein Gott oder auch mehrere Götter haben, aber wir sind kein Gottesstaat. Der Staat schützt den Glauben, aber nicht den Gläubigen. Erst kommt der Bürger, wenn man so will, dann der Gläubige. Das muss der Grundsatz sein. Und wenn ich den als Grundsatz mal fixiere, sind ganz zahlreiche historisch angelegte und bis heute andauernde Privilegien, Subventionen, Staatsleistungen, aber auch Feiertagsgesetze, aber auch die Mitsprache beim Beginn des Lebens oder beim Ende des Lebens. Vielfältige Problemlagen, wo der Staat sich nicht zurückhält, wo es sozusagen eine unheilige Allianz gibt, wenn man es so will, zwischen Staat und Kirche. Und das finde ich angesichts auch der Topografie, der religiösen Topografie. Wir sind nicht mehr ein homogen katholisch, evangelisch, ein christliches Land, sondern mehr als die Hälfte der Bevölkerung gehört heute gar keiner der beiden großen Konfessionen an. Das heißt nicht, dass sie nicht mehr religiös oder gottlos sind, aber es ist nicht mehr angezeigt, diese beiden großen Konfessionen zu bevorteilen. Letztes Beispiel, diese Routine jeden Samstag, das Wort zum Sonntag im Fernsehen. Warum spricht da kein Philosoph? Kann auch mal ein Buddhist sprechen, ein Philosoph. Nein, das sind Rundfunkgesetze, die das garantieren. Das sind nur Schlaglichter. Es gibt kaum einen Lebensbereich, wo die Kirche nicht sozusagen im Staat gemeinsam privilegiert und bevorzugt wird.
Okay, verstehe. Jemand, der jetzt Mitglied bei einer Kirche wäre und das vielleicht etwas anders sieht als Sie, der könnte ja zum Beispiel sagen, dass es doch wertvoll ist, dass Caritas und Diakonie, Krankenhäuser, Kindergärten und so weiter und wertvolle soziale Arbeit leisten, die toll und wichtig ist. Und was ist denn da das Problem, dass das gemacht wird?
Das Problem ist, dass hier schon sozusagen eine Legendenbildung sich manifestiert. Caritas und Diakonie und die ganzen Kirchenkrankenhäuser werden in aller Regel 100% aus dem allgemeinen Steuertopf finanziert, also auch von Ungläubigen, Andersgläubigen, wie auch immer. Das übrigens auch Menschen, die nicht christlich sind, die gottlos sind, wie ich bin gottlos glücklich, sich in diesen Bereichen engagieren, das wird oft dann übersehen. Also es ist überhaupt keine Ausnahmesituation, dass kirchliche Träger, wie es heißt, in diesen sozialen Bereichen ihre gesellschaftliche Arbeit leisten, und das ist zu respektieren. Aber die Finanzierung, das ist aus dem allgemeinen Steuertopf, und in diesen Institutionen der kirchlichen Träger in vielfältigen sozialen Bereichen gibt es ein gesondertes Arbeitsrecht, und da wird es wieder problematisch. Also wenn Sie sich, es gibt ja zahllose Beispiele, ich nenne auch zwei, drei in dem Buch, eine Erzieherin in Nordrhein-Westfalen lässt sich scheiden und hat dann die Kündigung auf dem Tisch. Sowas geht nicht, wir leben nicht mehr im Mittelalter, wir sind nicht mehr in den 50er Jahren. Also es gibt in fast allen gesellschaftlichen Bereichen unzumutbare Allianzen, die nicht mehr akzeptabel sind und die auch durch den Verfassungsauftrag, nämlich den der Trennung von Kirche und Staat, nicht mehr gedeckt werden.
Okay. Es sind also viele verschiedene Privilegien. Wir können ja mal ein paar vielleicht schnell durchgehen und mal schauen, welche wir am schlimmsten finden. Aber es wird die Kirche, also es ist mein Eindruck, wird wahrscheinlich nichts davon freiwillig hergeben. Sie haben irgendwie, also es macht ja, egal wer man ist, wenn man irgendwelche Privilegien hat, dann tendiert man vielleicht dazu, die ungern herzugeben, außer es wird halt ein gewisser Druck oder Zwang ausgeübt, die herzugeben. Sie haben erwähnt das eigene Arbeitsrecht, also jemand, der sich neu verheiratet oder homosexuell ist. Wobei es gab da jetzt auch schon ein paar Änderungen, also leichte Reformchen, will ich es vorsichtig ausdrücken. Aber letztendlich streiken darf man nicht und man muss trotzdem in bestimmten Bereichen Mitglied in der Kirche sein. Wenn man aus der Kirche austritt, kann einen der katholische Kindergarten zum Beispiel entlassen. Ne? Also, oder Krankenhaus, da gibt es auch Beispiele. Das finde ich relativ schlimm, weil es sind ja viele Beschäftigte. Ne? Es sind ja über eine Million in Caritas und
Diakonie. Einer der größten Arbeitgeber hierzulande ist Caritas und Diakonie. Und natürlich sollte man nicht voraussetzen, wenn jemand bei der Kirche arbeitet, dass er dann aktiv die Kirche bekämpft. Also auch der Deutsche Gewerkschaftsbund wird sie nicht als Sekretär einstellen, wenn sie eigentlich weder in die Gewerkschaft eintreten wollen, sondern sie aktiv als bekämpfen oder öffentlich für überflüssig sehen. Das ist dann
aber sich in ihr privates Leben einmischen ist nochmal was anderes.
Das geht zu weit und das ist beim Arbeitsrecht so, aber es gibt ja tiefgreifende gesellschaftliche Debatten, wo die Gesetzgebungsverfahren immer mit die Kirchenlobby ist sehr stark, immer wieder denken sie an die Diskussion um Abtreibung und die Werbung der Abtreibungsärztin, Dr. Händel in Gießen, muss man bis zum Verfassungsgericht in Karlsruhe klagen, um sozusagen den Einfluss der Kirche hier zurückzudrängen. Das ist beim Sterben, ich nehme jetzt sehr existenzielle Fälle. Mhm. Wir können auch in Bereiche gehen, die uns in den letzten Jahren sehr beschäftigt haben. Das sind die zahllosen, und das sind die Spitze des Eisbergs, Sexualverbrechen, die im kirchlichen Kontext passiert sind. Kein einziger Bischof, Kardinal musste jemals im Gerichtssaal sitzen. Ja. Das heißt, ich nenne das ein Buch, das ist ein Kniefall des Rechtsstaats und hier hört jeder Spaß auf. Es ist ja, es wird immer von der Paralleljustiz diskutiert, wenn es um die Moslems geht. Die katholische Kirche, aber auch die evangelische Kirche, hat die Studien gezeigt, bewegt sich hier mit Sonderrechten in eine Paralleljustiz und der Rechtsstaat akzeptiert das. Und das Erschütternde ist, dass aus der Politik, die ja sonst, ich habe mal geschaut, in den letzten 2 Jahren sehr genau beobachtet, was twittern eigentlich unsere Politiker so? Die twittern, wenn ein Sack Reis in China umfällt. Aber es wurde kaum in den Social Media Kanälen, wo sie alle sehr unterwegs sind, egal ob FDP, egal ob Grüne oder CDU ohnehin nicht, dass sie sich mal geäußert hätten zu den skandalösen Nichtaufklärungen, was die sexuellen Verbrechen im Kontext angeht. Auch da ist der Staat sehr zurückhaltend. Wir können aber in andere Bereiche gehen, wo es nicht so eklatant ist, nicht so existenziell ist. Ich gehe in die Feiertagsthemen rein, den Karfreitag und andere.
Die stillen Feiertage, wo man
nicht tanzen darf. Der entschleunigte Katholik darf gerne in die Kirche gehen, der andere will Jazz oder Rammstein hören. Wir sind ein freies Land.
Aber es geht darum, dass eben nicht von einer religiösen Gemeinschaft, wo man kein Mitglied ist, einem aufgezwungen werden soll, was man darf oder nicht. Ne? In der Hinsicht, dass ich das Leben des Brian nicht anschauen darf an Karfreitag oder nicht in einen Club gehen darf, um zu tanzen. Ne? Also das geht einfach nicht in der freien Gesellschaft, richtig?
Ja, natürlich geht es nicht. Und das ist die sogenannten stillen Feiertagen. Wir können das fortführen. Warum hängen bei uns im Gerichtssaal das Kreuz und in den öffentlichen Gebäuden hier in Bayern durch Söder unterläuft quasi ein Erlass? Ich plädiere ja für ein französisches Modell, Laizismus, wo die Trennung zwischen Kirche und Staat angezeigt ist, vor allem im öffentlichen Raum. Religion ist Privatsache. Der Staat hat auch diese private Religiosität zu garantieren. Ich bin Verfassungspatriot. Ich würde für die Ausübung jeder Religion auf die Straße gehen, weil es für mich, ich bin gottlos glücklich. Ich brauche überhaupt keinen Gott, ich muss mit mir selbst zurechtkommen. Aber wenn jemand einen Gott hat oder mehrere Götter, sei ihnen das unbenommen. Darum geht es gar nicht. Es geht eigentlich nur um die Einflusszonen der beiden großen Kirchen, die historisch gewachsen sind, besonders eklatant in den Staatsleistungen. Auch deren Ablösung wird seit fast 100 Jahren gefordert. Mittlerweile 620 Millionen Jahre, unabhängig von den Kirchensteuern und sonstigen Subventionen und Privilegien. Das heißt, ein Potpourri, ein Kaleidoskop von Privilegien und Vorteilsnahmen, die nicht mehr zeitgemäß sind. Ich finde sie auch undemokratisch. Und wenn man sich fragt, warum kommt denn aus der Politik so wenig, die hier für Veränderungen auch nach vorne zu gehen, auch öffentlich nach vorne zu gehen. Warum ist die Politik so ruhig? Sie nimmt sich das vor. Ich mache es mal konkret an einem Beispiel. Abtrennung, Auflösung der Staatsleistung. Steht in jedem Regierungsprogramm in den letzten 5, 6 Legislaturen. Egal ob Rot-Grün oder CDU. Es passiert nichts. Wenn Sie jetzt zu Ihrem Landtagsabgeordneten mal in die Sprechstunde gehen, Bundestagsabgeordneten sagen, was passiert denn nichts? Und außerdem finde ich das skandalös, wie die Kirche sich da verhält, beispielsweise der Nichtaufklärung der Sexualverbrecher. Und dann haben Sie vielleicht noch andere Dinge, die Sie nicht in Ordnung finden, die auch objektiv nicht in Ordnung sind. Dann sagt Ihr Abgeordneter oder Ihre Abgeordnete, ich sehe es so wie Sie. Aber, und es kommen 5 Punkte, aber die Mühlen der Demokratie sind langsam und zäh. Wir reden hier über verschiedenste Landesverordnungen. Ja, ja. Wir haben ein föderalistisches System. Was hier in Bayern diskutiert wird, muss in Mecklenburg-Vorpommern, wo nur 18% überhaupt noch in den beiden großen Konfessionen drin sind. Das heißt ja nicht, dass sie gottlos sind oder nicht religiös. Sie sind nur nicht mehr in der Kirche. Sie haben eine ganz andere politische Gemengelage. Und auf der politischen Agenda der Parteien und der Politiker stehen die Forderungen, die ich hier in dem Buch auf den letzten 20 Seiten nochmal, eine Agenda zur Ablösung, zur Trennung von Kirche und Staat, diese Punkte stehen nicht auf deren Agenda, auf den vorderen Plätzen.
Ja, das ist meine Vermutung. Das wird einfach noch dauern. Es müssen noch mehr Politiker, die nicht mit den Kirchen verbandelt sind und mit den Lobbyisten dort reinkommen in die Regierung. Und das dauert halt noch 10, 20 oder 1, 2 Generationen, ist meine Vermutung, bis es wirklich dann passiert, dass viele Sachen da geändert werden. Ich meine, die Öffentlichkeit muss halt aufschreien, die Medien müssen entsprechend berichten und Druck machen. Ich befürchte, es wird noch eine Weile dauern.
Darf ich Ihren Optimismus gleich dämpfen? Dieses Buch ist ja nicht geschrieben, um Trost zu spenden, sondern nur aufzuklären natürlich. Und Fakten sprechen zu lassen. Man muss sehr genau recherchieren. Ich habe hier allein 25 Seiten, nur alle Fußnoten, alle Daten immer belegt. Schauen Sie, nehmen Sie die Kirchentage. 3 Tage, sozusagen.
Absolut schrecklich.
Hier in Nürnberg hattet ihr ja gerade, spricht ihn übrigens dann der Steinmeier, kommt auch und hält eine Rede und spricht von Garten Eden und so weiter. Ein Bundespräsident, der laut Verfassungsauftrag eigentlich auch privat religiös sein darf, aber öffentlich ist es, hat den Rang eines Verfassungsorgan, sollte er sich nicht bei Kirchentage in so einer Weise äußern. Privat kann er das alles machen. In Düsseldorf hat man eine Umfrage gemacht, weil man einen Bürgerentscheid gegen diese 10 Millionen Subventionen auf den Weg bringen wollte. Dazu brauchte man 15.000 Stimmen. 15.000 Düsseldorfer, eine Stadt mit fast 700.000 Einwohnern, die diesen Bürgerentscheid unterschreiben. Und
hat man die geschafft zu
erreichen? Und diese 15.000 in der Hochwelle von Welki, von Sexualverbrechen, Skandalisierung, von großem Unmut über das, was die Politik, Kirchen sich anmaßen, diese 15.000 Stimmen hat man verfehlt. Das heißt, es gibt einen eklatanten Widerspruch oder eine Paradoxie zwischen dem Unmut über die Kirchen, auch den persönlichen Unmut, dass man sagt, ich glaube, so das Folkloremäßig, ich glaube irgendwo an Gott und jetzt gehe ich auch zu einer Taufe und es ist auch nicht alles schlecht, was sie machen. Aber ich will eigentlich auch schon Jahre austreten, aber dieser Sprung passiert nicht. Einerseits könnte ich sagen, private Entscheidung. Der andere ist, wo ist, dass du deinen öffentlichen Unmut in den politischen Kontext ist, dass du die Partei, dass du lauter wirst, dass du Forderungen stellst, dass man dich wahrnimmt. Medial, ich glaube, es gab eine einzige, Sie kennen ja immer die Sondersendung nach ZDF heute, noch 10 Minuten danach Sondersendung zu jetzt. Und ich dachte, es muss doch zu diesen ganzen Sexualverbrechen der Kirche, es kam ja immer was mehr Neues. Es muss doch mal einmal eine Sondersendung geben. Einmal eine Margret Illner Sondersendung oder 2, 3 Talkshows. Ja, genau. Das heißt, das war auch da kein Thema. Und wenn Sie mich fragen, ich bin da auch teilweise irritiert.
Es interessiert niemanden. Also in gewisser Weise.
Ja, jetzt könnte man sagen, die Menschen, die den Unmut ja haben, sie formulieren ihn nicht oder nicht laut genug, das ist das eine. Da würde ich mit dieser sogenannten Öffentlichkeit, was hindert Sie daran, hier lauter zu werden, klare Forderungen zu formulieren an die Politik? Wir leben in einem demokratischen, im parlamentarischen Rechtsstaat. Und dann nehme ich mir die politische Klasse vor, die Parteien, und sage, warum machen Sie so wenig? Und das habe ich nur einige Politiker natürlich gefragt, Landespolitiker, aber auch hochkarätige Bundespolitiker. Und was sagen die mir? Herr Ortner, das ist kein Gewinnerthema. Das heißt, er kann damit überhaupt keine Stimmen einsammeln. Da kommt vieles zusammen und die Folge ist, dass die Themen, die hier in diesem Buch allesamt formuliert werden und diese Forderung der Transformation auch in Richtung eines laizistischen Staats, der jede Form der Religiosität schützt, aber jede Form von Privilegien der Konfession der großen Kirchen zurückdrängt oder beendet, dafür finden sich kaum Stimmen und vor allen Dingen keine Mehrheiten.
Ja, was ich am erschreckendsten finde eigentlich, ist Ihnen von einem Fall bekannt, wo eine Staatsanwaltschaft mit einem Hausdurchsuchungsbefehl mal in eine Kirche reingegangen ist und Akten beschlagnahmt hat wegen dem Missbrauchsskandal? Oder gibt es vielleicht, aber sehr selten.
Es gab im Kölner, in der Welki-Umfeld, gab es mal sowas wie eine Hausdurchsuchung der Archive. Aber es gibt ja Kirche Sonderrechte. Das ist ja wie, also da können Sie nicht wie bei Ihnen privat klingeln und dann wird die Tür aufgemacht, dann sind wir da.
Der Staat kann mit einem Hausdurchsuchungsbefehl in eine Kirche auch reingehen.
Ja, aber er macht es nicht.
Ja, richtig.
Er macht es. Es herrscht friedliche Koexistenz, das ist die unheilige Allianz. Und jetzt könnte man sagen, diese ganzen Problematiken beim Arbeitsrecht, bei den stillen Feiertagen, beim Rundfunkgesetz, dass Sie überall noch Kirchenredaktionen haben, was ich auch skandalös finde, dass wir ständig an den Universitäten, dass wir die Ausbildung zahlen von Ungläubigen. Aber jetzt kommen wir in einen Bereich, da kann ich sagen, da gehen wir auf eine andere Ebene. Da gehen wir in schwerste Straftaten.
Ja, haben Sie schon mal einen Mörder seinen eigenen Fall untersuchen lassen und selber Beweise gegen sich sammeln sehen? Jemand, der angeklagt ist wegen Mordes. Nein. Ne? Also nein. Das passiert nicht. Warum passiert es nicht? Ja. Weil das nicht funktioniert.
Es ist skandalös und es ist natürlich, ich nenne es ja einen Kniefall des Rechtsstaats. Es ist sehr irritierend, enttäuschend. Man kann es nicht generalisieren. Es gibt überall auch Staatsanwälte und Ermittlungsbehörden. Aber man fragt sich doch, warum es bis dato keinen einzigen dieser klerikalen Täter überhaupt in Haft sitzt oder mal vor Gericht treten musste. Und das ist, jetzt könnte man in Form von einer Skandalisierungsplausibilität sagen, das hat natürlich über 400.000 Kirchenaustritte zur Folge gehabt in den letzten beiden Jahren. Das ist eine Kirchenaustrittsbeschleunigungsgeschichte gewesen. Aber der nächste Schritt, daraus auch politische Forderungen. Ich wünsche mir dazu keine Sexualverbrechen. Ich wünsche mir eigentlich dazu zeitgemäße, demokratische Diskussionen, Debatten. Wo ist mal hier Ablösung angesagt? Wo geht diese Form von kirchlicher und staatliche Allianz, wo ist sie nicht mehr Zeit gegeben, sondern sie ist auch undemokratisch, sie ist nicht mehr in Ordnung. Es muss ein Ende dieser Privilegien haben, fernab von diesen ganzen grässlichen, dass das nicht freiwillig geschieht, davon kann man ja ausgehen, wer die Privilegien hat, wird sie nicht hergeben. Das ist auch klar, das ist die Sache der Öffentlichkeit und natürlich der Gesetzgebung, der Politik. Und die hinkt nach. Und ich beschreibe das hier in vielfältiger Form, wenn ich über Kirchentage schreibe, wer da auf dem Podium sitzt, öffentlichen Bekenntnisse abgelegt werden. Privat alles in Ordnung, aber nicht in einem politischen Kontext.
Ja, also ich verstehe Sie richtig. Sie sehen das in Anführungsstrichen pessimistisch. Was wäre denn Ihre Prognose, auch wenn Prognosen schwierig sind, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen? Wie lange wird es oder wie kann man es voranbringen und wie lange wird es nach Ihrer Schätzung dauern, bis die Kirchensteuer nicht mehr vom Staat eingezogen wird, bis die Staatsleistungen wegfallen? Sind es Jahrzehnte, sind es Generationen, sind es 100, 200 Jahre, sind es nur noch 5 Jahre? Ich weiß, es ist schwierig, darüber zu spekulieren, aber vielleicht, wie ist da Ihr Eindruck?
Also ich bin ja weder Wissenschaftler jetzt, der empirische Forschung betreibt. Und,
ja, einfach aus dem Bauchgefühl.
Ich bin journalistischer Beobachter und sage, es wird noch es wird zäh sein, es wird vielleicht Abstriche geben, es wird moderate Gesetzesverschiebungen, Veränderungen geben, die mit der Zurückdrängung der kirchlichen Ansprüche korrespondieren, vielleicht auch im Sinne von, ja, halt die Kirche, etwa, kann ich mir vorstellen, ist, beim Arbeitsrecht tut sich ja einiges, dass man den sogenannten dritten Weg findet. Also Reformen. Und wenn Sie jetzt sagen, schauen Sie mal in die Perspektive, da haben Sie sich ja zweimal getauscht, ich bin ja überhaupt kein gläubiger Mensch, ist ja nicht in meinem Denkgebäude drin, sozusagen den weiten Horizont, den Sehnsuchtsort, wo die Kirche nicht mehr das ist, was sie heute sein möchte. Also in diesen Dimensionen denke ich nicht, weder wäre ich Lügen gestraft, ist auch nicht mein Denkmodell, noch habe ich solche Sehnsuchtsorte. Kurzum, ich kann es Ihnen nicht sagen, ich glaube nur, es wird noch lange dauern und es wird ein sehr, sehr, sehr mühsamer politische Debatte und Auseinandersetzung sein.
Mhm. Ja, das vermute ich leider auch. Gut, was ich noch hinaus will, das ist eine Frage, weil ich habe Ihr Buch gelesen letzte Woche und ich finde folgendes Thema recht interessant, weil das für mich ein bisschen immer ein Widerspruch ist. Sie schreiben ja an mehreren Stellen, dass es für Sie völlig in Ordnung ist, dass jeder Mensch glauben kann, was er will. Würde ich auch sofort unterschreiben, also dass... Wir wollen ja niemanden zwingen, wir wollen ja nicht in George Orwells 1984 leben, wo jemandem das Denken vorgeschrieben wird. Ganz klar, würde wahrscheinlich wirklich fast jeder unterschreiben. Mein Problem ist nur folgendes, wenn ich das theoretisch weiterdenke, bedeutet es ja, jeder Mensch kann glauben, was er will. Und jetzt gehe ich mal sogar ein bisschen von Religion weg. Jeder Mensch kann Rassist, kann xenophob sein, kann sexistisch sein, jeder Mensch kann, also auf was ich hinaus will, es gibt ja, ein Mensch handelt danach, was in seinem Kopf vorgeht, ganz grob. Das heißt, er hat bestimmte Vorstellungen, wie die Welt funktioniert oder über bestimmte Sachen und entsprechend handelt er ja. Wenn jemand negative, schlechte Vorstellungen hat, dann handelt er entsprechend. Und wir als Gesellschaft wollen natürlich eine liebe, nette, tolle Gesellschaft, die gut funktioniert. Wenn die ganze Gesellschaft aus Rassisten und Sexisten besteht, wird es schwierig. Also meine Ambivalenz ist die, einerseits sagen wir, jeder kann glauben, was er will, aber wir hoffen trotzdem, dass nicht jeder alles glaubt. Das hoffen wir trotzdem. Also deswegen gibt es Bildung und deswegen gibt es Erziehung und wir hoffen, dass nicht jeder Mensch irgendwelchen Schwachsinn glaubt. Das ist das Schwierige dran eigentlich, was ich finde, weil wir leben nicht auf einer einsamen Insel. Wir sind eine Gesellschaft, wir sind 8 Milliarden Menschen, über 8 Milliarden Menschen auf der Erde, die zusammenleben müssen. Und es klingt schön zu sagen, jeder darf glauben, was er will, einverstanden, aber ich hoffe doch trotzdem, dass nicht jeder alles glaubt. Verstehen Sie meine Ambivalenz? Das mag vielleicht ein bisschen banal klingen.
Ja, aber Sie machen, meinen Sie, also gerade Sprünge vom Nahbereich unseres Alltags hin in eine globale Geschichte. Natürlich, dieser Satz, jeder kann glauben, was er möchte, verstehen wir so in der Alltagssprache. In einem demokratischen Rechtsstaat schützt der Staat jede Form von individueller Freiheit, Gewissensfreiheit, Meinungsfreiheit, sexuelle Orientierung. So. Aber das ist keine Einbahnstraße. Es gibt genauso gleichermaßen Regeln, nennen Sie das Leitplanken, nennen Sie das unsere Gesetze. In einer Demokratie, in einem Rechtsstaat wie unsere, ist völlig egal, was im Koran steht oder der Bibel oder in der Vereinssatzung von FC Nürnberg, sondern das, was in der Verfassung steht. Darauf müssen wir uns alle committen. Und das sind die Spielregeln, die es einzuhalten gibt. Wer es nicht einhalten kann, weil er sagt, mein Glauben, meine Sicht auf die Welt ist eine ganz andere und die ist dann auch, solange er nicht zur öffentlichen, die öffentliche Ordnung stört, die öffentliche Sicherheit stört, ist unsere Demokratie sehr großzügig. Also Sie können an ziemlich vielen Dummheiten, Irrsinn, Blödheiten glauben, implizit die gesamten Esoterik, Sie können an Ihr Fahrrad anbeten und andere Schwachsinnigkeiten. Das ist alles noch bei uns, kommen Sie nicht gleich, werden Sie nicht gleich als gefährdet gesehen. Ja, aber wenn Sie hergehen und an den essentiellen Grundregeln unseres Zusammenlebens, sich versündigen. Das ist die Aufruhr, das ist die Sicherheit und Ordnung durcheinander bringen. Gewalt. Dann greift der Rechtsstaat durch, der hat ein Gewaltmonopol, sollte er auch haben, versucht sie zu disziplinieren, wenn es nicht geht, dann wird er sie sanktionieren. Das ist auch in Ordnung so. Und wenn dieser Rechtsstaat Entscheidungen fällt, die nicht in Ordnung sind, das gibt es, gibt viele Urteile, die finde ich nicht nach meinem Geschmack, dann zeichnet sich der Rechtsstaat dadurch aus, dass sie gegen den Rechtsstaat erneut wieder klagen können. Das unterscheidet uns von Diktaturen, von Königreichen und so weiter. Ich will damit sagen, es korrespondiert, das ist eigentlich die Kehrseite der Medaille. Die individuelle Freiheit korrespondiert mit einem kollektiven Konsens. Wir können uns streiten, wir können diskutieren. Streit ist gewisserweise systemimmanent. Streit ist der Sauerstoff in der Demokratie. Und wir können streiten über Dinge, wo sie sagen, der Streit kippt um, der wird nebulös. Löst, der wird blödsinnig, egal ob politisch oder jetzt esoterisch oder halbreligiös, wie auch immer, können Sie streiten. Sie müssen letztendlich nachbarschaftlich, wenn Sie sich keinen Müll über den Zaun schmeißen wollen, müssen Sie sich irgendwie committen. Sie müssen sich grüßen und respektieren. Das gilt im Nachbarn. Im größeren Bereich muss es zum Konsens kommen, zum gesellschaftlichen Konsens. Wir sehen, wie schwierig der ist. Wir sehen es ja dadurch, dass unsere Gesellschaft nicht mehr homogen ist, vielfältig wird, religiös, gesellschaftlich, sozial. Die liberale Demokratie ist sozusagen gerade in einem leichten Erosionsprozess. Andere sagen sogar nicht in einem leichten, in einem massiven AfD, von rechts, von links, Populismus, all das. Wie verteidigt der Rechtsstaat, und das ist ja auch mein Plädoyer, gegen Demokratieverachtung, der von links wie rechts passiert, unsere Demokratie garantiert meine Meinungsfreiheit, meine individuelle Freiheiten. Aber das ist auf der anderen Seite muss es meine Zustimmung finden, diese Demokratie auch verteidigen zu wollen. Im Sinne von Rechtsstaatlichkeit. Und eigentlich haben wir ein beneidenswertes Konstrukt gefunden, jenseits von Adel, von Kirche, einen unglaublichen Juwel. Aber die Leute wissen das nicht so sehr zu schätzen, weil unsere Demokratie auch eine fragile Konstruktion ist. Das merken wir ja gerade in diesen Zeiten.
Natürlich, ich meine, es weiß ja jeder, dass Demokratie die schlechteste aller Regierungsformen ist, mit Ausnahme aller anderen. Also Demokratie hat, wenn man das ernsthaft diskutiert, natürlich viele Probleme. Die Langsamkeit, die Geschwindigkeit, was einerseits ein Vorteil, andererseits ein Nachteil ist. Und es ist halt anstrengend. Aber ich will noch mal kurz auf das zurück. Es kann jeder glauben, was er will, außer er schädigt andere. Damit sagt man gerne im zweiten Nachsatz.
Ja, ja.
Die Schwierigkeit darin ist, bei persönlichen Glaubensinhalten, also es kann jemand zum Beispiel glauben, dass Homosexualität des Teufels ist und absolut schrecklich.
Ja.
Diese Meinung gestehen wir ja jedem zu, weil es ist eine Meinung. Der Nachteil davon ist natürlich, wenn jemand sowas denkt, der wählt dann auch entsprechend. Ne? Das müssen wir akzeptieren, in der Demokratie. Ja. Auch egal wie schwer uns das fällt.
Ja.
Jetzt könnte ich die Beispiele natürlich immer härter werden. Ich springe gleich mal zu einem provokanten Beispiel. Wenn jemand glaubt, es ist gut, Ungläubige zu töten und zu sterben, weil er 72 Jungfrauen im Himmel warten und fliegt deswegen Flugzeuge in Hochhäuser. Das war auch seine Meinung. Also das ist jetzt natürlich sehr bespitzt ausgedrückt, aber Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Es ist trotzdem die Meinung von einem Menschen, die dann zu entsprechenden Taten führt, weil die Meinung halt so extrem ist. Aber wir müssen ihm diese Meinung zugestehen.
Unsere Demokratie garantiert Ihnen Meinungsfreiheit. Und auch dann, wenn sie völlig blödsinnig ist, dumm ist, bis hin, dass sie menschenfeindlich ist. Wenn Sie sie öffentlich machen, meldet sich vielleicht wieder eine Behörde, sagen, Sie haben hier rassistische Äußerungen gemacht oder es gibt die Staatsräson Israel und so weiter. Sie haben hier ein Problem, kriegen eine Strafanzeige. Ansonsten muss die Demokratie muss viel Dummheit auch aushalten können. Sie garantiert Meinungsfreiheit und auch, Sie können das auch übertragen, dass Sie sagen, Meinungsfreiheit findet dann natürlich ihre Grenzen, wenn andere beeinträchtigt werden, wenn sie zur Aufruhr, also wenn sie zur Abschaffung der Demokratie aufruft. Das macht ja die AfD. Sie hat ein ganz bestimmtes Weltbild, Wirklichkeitsbild und versucht gezielt sozusagen die Freiheiten, die ihnen das demokratische System bietet, zu nutzen, um genau dahin zu kommen. Und findet ja noch Anhänger. Auch der Spruch, in der Demokratie Mehrheit zählt, ist genauso so eine Geschichte. Natürlich kriege ich schnell Mehrheit, wenn die Leute keine Steuern zahlen wollen. Ich kriege vielleicht auch Mehrheit, wenn die Leute sagen, Todesstrafe wollen wir wieder. Auch darum geht's. In der Demokratie ist die Mehrheit bei Wahlen ist es wichtig. Und es ist auch wichtig, aber genauso wichtig ist die Minderheit. In der Demokratie hat die Minderheit einen ganz besonderen Schutz. Da kommt wieder unser demokratisches Verständnis hin. Es ist nicht die Frage, im Idealfall, dass wir amerikanische Verhältnisse haben in der Politik, wo nur Milliardäre und Oligarchien die Politik bestimmen, sondern dass wir ein parlamentarisches System entwickeln, das Zugang findet, im Idealform. Ja, und diese zwei Punkte, wir können die ja hier nur ganz kurz skizzieren, dass sie sagen, also jeder kann glauben, was er will, trifft sozusagen im Privatbereich in der Gartenlaube noch zu. Ja. Wird er öffentlich und laut und versucht es politisch gewisserweise zu etablieren, wird er mit den rechtsstaatlichen und öffentlichen Korrekturen rechnen müssen. Und genauso ist es, eine Mehrheit alleine ist in der Demokratie, ich hätte jetzt als Agnostiker und Atheist, ich bin ja sonntags immer Atheist, wochentags Agnostiker, würde sagen, Gottlob nicht möglich.
Ja, ja, nee, ich verstehe das schon. Es ist natürlich schwierig, wenn jemand menschenverachtende Dinge für sich glaubt und die halt nicht äußert, weil wir können nicht in die Köpfe von Menschen schauen und er dann entsprechende Taten durchführt, dann müssen wir mit den Konsequenzen eben leider auch leben, so schlimm wie das klingt.
Absolut.
Ja, das ist so. Und ja, dann hoffe ich mal, dass die Demokratie in Deutschland sich des Verhältnisses von sich selber, vom Staat und den Kirchen annimmt und diese Privilegien und diese Komplizenschaft irgendwann mal eingrenzt und dass die Kirchen ihre Mitgliedsbeiträge wie jeder Tennis- und Tischtennisverein selber einsammeln müssen und nicht der Staat es für die macht.
Der ja gut mitverdient, die Einnahmen der Kirchensteuer.
2-4%, ja, aber
das ist schon auch eine Summe, aber dass der als staatliches Inkassounternehmen die Kirchensteuer reinholt.
Die kann man absetzen, die Kirchensteuer. Ja, das heißt, der macht wahrscheinlich per Saldo macht er wahrscheinlich Minus.
Ja, Staat. Und weil man es absetzen kann, ist das nochmal ein Milliardenbetrag, genau, der aus dem Abend gesteuert hat. Ich bin oft in Portugal. Da gibt es überhaupt nicht, auch in Italien auch so diese Form, diese Kirchensteuer. Ja, aber es ist ein Folklore-Katholismus, sag ich mal. So Taufe, die Leute gehen hin und so weiter. Ja. Aber das ist ähnlich wie in Italien. Also wir sind ja nicht in Polen, wo es so einen klerikalen, fast halb, ja, semi-faschistoiden Katholizismus gibt. Ja. Der ist in Italien, außer bei Hardcore- Gruppierung ist er nicht mehr vorhanden, selbst im Süden von Spanien nicht. Aber nochmal, hier bei uns geht es darum, weil sie die Demokratie, und ich spreche jetzt die politischen Verantwortlichen, die ja in der parlamentarischen Demokratie die Gesetze auf den Weg bringen sollen, da geht es darum, die andauernden Verletzungen des Verfassungsgebots nach staatlicher Neutralität erstmal und folglich, was daraus sich dann weiterhin entwickelt, dass das mal auf die Tagesordnung kommt und dass die Kirchen im aufgeklärten Geist des 21. Jahrhunderts mal in die Schranken verwiesen werden.
Ja, verstehe ich. Wunderbar. Herr Ortner, vielen Dank. Ihr Buch hat mir sehr gut gefallen und ich will es nochmal empfehlen, das Klerikale Kartell, warum die Trennung von Staat und Kirche überfällig ist, von Helmut Ortner geschrieben. Unbedingt lesen im Nomen Verlag und ja, besorgen Sie sich's in der Buchhandlung Ihrer Wahl und vielen Dank, Herr Ortner, nochmal für Ihre Zeit und Ihre fundierten Kenntnisse und ja, und noch einen schönen Tag.
Ja, ich danke auch. Danke.
Tschüss.
Tschüss.